So, tolle Lieder. Vielen Dank, das spricht immer zu meinem Herz. Und viele singe ich da immer, wo ich denke, ach, wenn ich es doch nur schon erlebt hätte. Vieles durften wir erleben, geht euch sicher auch so. Ich weiß jetzt nicht, wie lange jeder von euch schon beim Glauben ist. Aber es gab sicher bei jedem von euch schwierige und schöne Zeiten, auch im Glaubensleben. Es ist ja Vaterherz unser Thema. Und das Thema für dieses Wochenende ist im Rhythmus des Vaters Leben. Ja, und wie das halt so ist, gute Zeiten, schlechte Zeiten, kommt vieles. Und ich war auf der Suche mal im Internet und habe mal Videos gesucht. Vater und Sohn. Keine Ahnung, was mich da erwartet. Ich habe einfach mal geguckt und habe was Tolles gefunden. Wenn du mal den Video einspielen könntest, bleibt das Mikrofon an. Dann, solange der läuft. Ja, okay. Aber Ton dann vom Video auch, weil ich muss ein paar Kommentare dazu geben. Also, wie war das, als wir in unser Glaubensleben eingestiegen sind? Wir haben uns zu unserem Vater ins Auto gesetzt und haben gedacht, jetzt geht die Fahrt los mit unserem Vater. Am Anfang war alles gut, in Sicherheit. Ja? Und so haben wir uns doch in unserem Leben auch oft gefühlt. Wir wussten überhaupt nicht, wo das Auto hinfährt und was mit uns passiert. Aber der Vater hat unser Lebensauto voll im Griff. Ich bin überzeugt, am Ende sagen wir auch, Papa, hast du gut gemacht. Auch wenn es zwischendrin nicht immer so aussieht. Aufgrund der Kürze dieses Wochenendes muss ich zwei Themen, die eigentlich auch separat einen Abend füllen würden, zusammenfassen. Ja, Vaterherz. Wenn wir, ich weiß nicht, wie viel ihr davon schon gehört habt, jeder von euch, aber wenn wir vom Vater reden, und wir reden sehr viel vom Vater, dann ist Jesus und der Heilige Geist natürlich auch immer mit gemeint. Die drei sind eine Einheit und da gibt es keinen Konkurrenzkampf zwischen denen. Also da ist keiner beleidigt, wenn wir jetzt an diesem Wochenende vermehrt vom Vater reden. Aber es ist dieses große, große Vaterherz, das uns an diesem Wochenende einfach beschäftigt. Also das Thema, sage ich jetzt, fange ich einfach mal an. So der erste Abschnitt, du bist gewollt und geliebt. Jetzt frage ich euch mal, ihr müsst nicht laut antworten, aber euch kurz ein paar Sekunden Gedanken machen. Was sagen denn die anderen Menschen so in deinem Umfeld von dir? Wie beurteilen sie dich? Macht euch mal Gedanken darüber, kurz. Habt ihr schon ein Ergebnis gefunden? Dann kommt jetzt die zweite wichtige Frage, über die ihr euch auch mal noch kurz Gedanken machen dürft. Was sagst du selbst von dir und wie beurteilst du dich selbst? Die dritte Frage. Findest du es gut, wie du bist? Wenn ich jetzt eure Gesichter interpretieren wollte, glaubt, dann würden mehr Antworten rauskommen. Ich finde es nicht so gut, wie ich bin. Aber jeder von uns hat ja sein eigenes Urteil über sich. Und wenn ich von mir ausgehe, fällt dieses Urteil, nee, ich muss anders sagen, wenn ich von mir früher ausgehe, fällt dieses Urteil nicht so gut aus. Das liegt daran, wir kennen unsere guten Seiten, aber wir selber kennen ja auch unsere dunklen Seiten. Deshalb haben wir kein so gutes Urteil über uns. Aber dein Urteil über dich ist gar nicht so wichtig. Das, was Gott von dir denkt, das ist wichtig. Und das möchte ich heute Abend mal anschauen mit euch. Was glaubst du, wie wertvoll du bei Gott, dem Vater, bist? Wie wertvoll bist du ihm? Gute Frage, gell? Heikle Frage. Nee, keine heikle Frage. Ist eine ganz, ganz tolle Frage. Und da gucken wir jetzt in die Bibel rein und kriegen dort nämlich eine Antwort. Psalm 139 lese ich euch mal vor. Vers 13 bis 16. Denn du hast meine Nieren geschaffen, du wobest mich in meiner Mutter Schoß. Ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war dir nicht verhohlen, da ich im Verborgenen gemacht ward, gewirkt tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich, als ich noch unentwickelt war. Und es waren alle Tage in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als derselben noch keiner war. Und wie teuer sind mir, o Gott, deine Gedanken? Wie groß ist ihre Summe? Hast du zugehört? Jeder von uns hat es schon mal gelesen. Ich habe das auch oft gelesen. Aber irgendwann, da ist es in mir explodiert, was da steht. Das steht so kurz da. Ich möchte es heute Abend ein bisschen entwickeln, weil mich das fasziniert. Im Vers 14, da steht, du bist wunderbar gemacht. Das steht hier. Wunderbar. Fühlst du dich so? Ich glaube, wir müssen da mal umdenken. Und damit das Umdenken etwas einfacher wird, gehen wir einfach mal tiefer in den Text rein. Im Vers 16, da lesen wir, deine Augen sahen mich, als ich noch unentwickelt war. Also Gott hat dich gesehen, bevor du ein Embryo warst. Wie lange vorher? steht da jetzt nicht so drin. Dieser Vers steht auch so ganz kurz da. Wie gesagt, ich will ihn jetzt mal entwickeln. Und dazu möchte ich gern das mal ganz personalisieren. Und jetzt brauche ich einfach einen Freiwilligen, der mir nur seinen Namen leiht, dass ich den hier immer mal wieder einsetzen kann. Ihr anderen dürft dann euren eigenen Namen einsetzen. Der muss nichts tun, muss also gar nichts machen. Ich brauche nur einen Namen, den ich benutzen darf. Sag's mir nochmal.
Renette.
Okay, ihr setzt euren Namen ein. Steht hier kein Zeitraum, wenn Gott uns schon gesehen hat. Aber Gott ist ewig. Also ist es Ewigkeiten her, dass sich Gott überlegt hat, ich will eine Frau auf dieser Erde leben lassen. Dann hat er sich überlegt, wie groß könnte die Frau sein? Welche Haarfarbe könnte sie haben? Welche Augenfarbe? Welchen Charakter gebe ich damit? Welche Fähigkeiten, welche Begabungen? Er hat sich jedes Detail überlegt. Jedes. Und dann hat er sich dieses Gesamtpaket Frau betrachtet und hat sich total in dieses Gesamtpaket verliebt. Dann hat er ihm den Namen Renette gegeben. Er hat sich in dieses Gesamtpaket Renette verliebt, weil er es so super toll gefunden hat, wie er sich diese Renette erdacht hat. Dass er dieses Gesamtpaket Renette ganz, ganz tief in seinem Herzen verwahrt hat. Ewigkeiten. Wenn du jetzt vielleicht zweifelt hast, dass er wirklich sich verliebt hat in dieses Gesamtpaket, hat dieses Gesamtpaket Renette Ewigkeiten in seinem Herzen bewahrt und getragen. Er ist nicht nach 2, 3 Ewigkeiten hergegangen und hat gesagt, oh, ich verwerf diesen Mensch Renette wieder, mir ist was Besseres eingefallen. Nein. Das hat er nicht gesagt. Er fand dich, Renette, so toll, dass er dich Ewigkeiten getragen hat in seinem Herzen, ganz tief behütet und geborgen, bis der Zeitpunkt deiner Geburt endlich erfüllt war und du in diese Welt hineingeboren werden konntest. Und der Vater, der war so stolz auf dich, als du geboren wurdest, dass sein genialer Gedanke endlich Fleisch und Blut geworden ist und sichtbar geworden ist, was er sich erdacht hat. Als du geboren wurdest, hat er dich auf seinen Händen getragen und hat dich im ganzen Himmel umhergezeigt, den Engeln, und hat gesagt, seht her, das ist meine geliebte Tochter Renette. Sie ist genauso geworden, wie ich sie mir erdacht habe. Genauso ist sie. Und ich liebe sie. Und ich bin so stolz auf sie, denn sie ist genauso geworden, wie ich sie erdacht habe. Diesen Gedanken kommt euch jetzt vielleicht etwas komisch vor, aber diesen Gedanke, den eine Schwester, die Gottes Reden sehr gut versteht, das ist ein Bild, das Gott ihr gegeben hat, dass das so war. Und weil er dich so liebt, Renette, und dich Ewigkeiten in seinem Herzen getragen hat, war er so sehr an deinem Leben interessiert, dass er dich keinen Augenblick aus den Augen gelassen hat. Nicht um dich zu kontrollieren oder zu beurteilen oder diesen hier zu machen. Nee. Er war immer da und er hat dich Ewigkeiten in seinem Herzen getragen und deshalb kann er nicht wegschauen. Er muss gucken, wie es dir geht und was bei dir im Leben gerade so passiert. Also er war bei dir, als du zum ersten Mal deinen ersten Schritt gemacht hast. Oder vielleicht zum ersten Mal Roller gefahren bist oder Fahrrad. Er war bei dir, als du mit deiner Schultüte zum ersten Mal einen Schritt ins Schulhaus gemacht hast. Er war bei dir, als du zum ersten Mal verliebt warst. war bei dir bei deinem ersten Kuss, den du gegeben oder bekommen hast, als du einen Führerschein gemacht hast. Er war einfach jeden Augenblick da, dir ganz nahe, weil es ihn so interessiert hat, wie seine geliebte Tochter, wie es ihr geht. Kannst du das glauben? Glaubst du das für dich? Ich lese euch einen Vers aus Matthäus 10, Vers 30. Da steht, nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Was hat es jetzt mit dem zu tun? Ganz einfach. Wenn der Vater so auf dem Laufenden ist, über die Anzahl unserer Haare. Ich habe heute Morgen sicher mehrere Haare gehabt als heute Abend. Habe mich ein paar Mal gekratzt heute oder gekämmt ein paar Mal oder sonst was. Du auch. Also wenn er so auf dem Laufenden ist, dann kann es nur so sein, dass er wirklich jeden Augenblick ganz, ganz dicht bei dir ist. Anders geht es nicht. Sonst würde die Anzahl auf unserem der Haare auf unserem Kopf, hätte er dann nicht mehr im Blick. Pausenlos. Sowieso bei mir. Und deshalb ist es unmöglich, dass der Vater seine Liebe von dir wendet. Er hat dich Ewigkeiten in seinem Herz getragen, dich geliebt. Stolz auf dich. Überzeugt von dir. Es geht nicht, dass er in diesem kurzen Leben, in diesen wenigen Jahren, die wir auf dieser Erde leben, seine Liebe von dir wendet. Das geht nicht. Und er hat dich auch so gemacht, wie er dich auf dieser Erde haben will. Und du bist wunderbar gemacht. Sagt das Wort Gottes. Dein Urteil über dich ist gar nicht so maßgeblich. Das ist das, was Gott für dich empfindet. Er hat dich auch so gemacht, wie er dich auf dieser Erde gebrauchen will. Hier auf dieser Erde, genau hier in dieser Erdenzeit, da wirst du so gebraucht mit den Fähigkeiten, mit dem Charakter, mit all dem, was er dir mitgegeben hat. Und so setzt er dich ein. Natürlich werden wir durch unsere Eltern, durch unsere Erziehung oder durch unsere Umgebung verprägt, und an manchen Stellen auch verletzt. Da dürfen wir natürlich auch dazulernen, das ist klar. Und da dürfen wir uns auch vom Vater verändern lassen. Da darf er an uns arbeiten. Und das ist gut so. Das ist aber nicht das, was er kaputt gemacht hat an uns, sondern das ist das, was unsere Umwelt kaputt gemacht hat an uns. Weil kein Mensch hat bedingungslose Liebe, so wie er es hat. Und alle Menschen, die uns umgeben haben, haben nur bedingte Liebe uns zeigen können. Deshalb fällt es uns auch so schwer, diese bedingungslose Liebe des Vaters für uns anzunehmen. Gut, aber hier dürfen wir einfach sagen, jawohl, Gott, hier bin ich, nimm mich. Und das, was falsch geworden ist, das, was verbogen ist, mach du es wieder gerade. Aber alles, was in dir ist, was in deinem Leben ist, Verletzungen, Verprägungen, falsche Erziehung und so weiter, auch die Sünde, in die du hineingeraten bist, das hat er schon immer gesehen. Alle Tage sind in deinem Buch geschrieben, von denen noch keiner war. Er hat es gesehen. Und deshalb ist er auch nicht enttäuscht von dir, wenn du mal Mist baust. Jeder von uns baut Mist. Ich auch. Er ist nicht enttäuscht. Hat es gesehen. Und er liebt dich trotzdem. Er hat sich entschieden, dich auf dieser Erde leben zu lassen. Obwohl er gesehen hat, dass da manches schief läuft. Das weiß er. Und das kann er korrigieren. Und damit kann er umgehen. Weil du ihm wertvoll bist. Deshalb hat er sich entschieden, in dir zu leben. Gott hat es so festgelegt, dass er in uns leben will. Obwohl er sah, dass wir keine fehlerfreien Menschen sind. Das ist seine Liebe zu uns. Sein Stolz auf dich. Er will dich, denn er liebt dich wirklich bedingungslos. Das allerhöchste Wesen in diesem Universum, das allermächtigste Wesen in diesem Universum ist dein Vater. Und er liebt dich ohne Bedingungen. Und er steht dir im Rücken und er trägt dich. Das ist dein Wert auf dieser Welt. Ich habe euch ja vor kurz gesagt, dass ich sehr stark Minderwertigkeitsgefühle hatte. Das Schlimmste war immer, wenn ich mit alten Schulfreunden zusammengetroffen bin und habe gesehen, was aus denen geworden ist. Das ging dann immer Wochen, bis ich da wieder auf der Spur war. Helga kann euch da viel davon erzählen, wie das immer war. Aber als ich das mal kapiert habe, boah, das allmächtigste Wesen auf dieser Welt, er sagt zu mir, du bist mein geliebter Sohn. Da bin ich auf einmal so durch den Tag gegangen. Und das war die Minderwertigkeit. Ich sag mal, die ist vielleicht bis so viel weg. Aber vorher war sie so. Manchmal kommt es immer wieder, aber es hat keine Chance mehr. Nicht mehr. Also das ist dein Wert auf dieser Welt. Und nicht weniger. Mehr geht nicht, denn er ist das größte Wesen in diesem Universum, das mächtigste Wesen. Mehr geht nicht. Aber es ist auch nicht weniger. Und warum ist der Vater so voller Liebe für uns Menschen? Da lese ich mal 1. Johannes 4, Vers 8. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Da steht, er ist Liebe. Nicht, er hat Liebe oder er gibt Liebe, sondern da steht, er ist Liebe. Matthias Hoffmann, der hat es immer so gut, finde ich, sehr plastisch formuliert, hört sich kurz mal komisch an, aber es ist eine sehr gute Darstellung. Er sagt immer, wenn du Gott in Scheibchen schneiden würdest, dann wäre jede Scheibe durch und durch nur Liebe. Dann kommen ganz viele Menschen, haben dann schon zu mir gesagt, ja, aber Gott ist auch gerecht. Natürlich ist er gerecht. Aber diese Gerechtigkeit entspringt nur aus der Liebe. Weil, wenn die sagen, ja, aber er ist auch gerecht, dann heißt es, auf der einen Seite lächelt er dich an und dann dreht er sich rum und haut dir eins runter. Das ist aber nicht so. Gott ist durch und durch Liebe. Alles. Alles, jede Scheibe, durch und durch. Und deshalb liebt er uns Menschen. Deshalb ist er verliebt in uns, stolz auf uns. Der Matthias hatte auch mal eine Vision, ganz am Anfang seiner Zeit, als er dem Vater begegnet ist. Ihr kennt alle die alten Wagen, wo oben so ein Balken ist, ein Ständer in der Mitte, rechts und links so eine Waagschale an der Kette dran. Und dann sagt der Matthias, er hat sich gesehen, er sitzt in einer Waagschale und in der anderen Waagschale sitzt jemand anderes und die Waage hat Gleichgewicht. Und dann fragt er Gott und sagt, Gott, wer ist das da drüben auf der anderen Seite der Waage? Sagt Gott zu ihm, das ist mein Sohn Jesus. Er sagt, das kann nicht sein. Vater, das kann nicht sein, dass ich gleichwertig bin mit deinem Sohn Jesus. Das kann doch gar nicht sein, ich als fehlerhafter Mensch. Aber was steht in Johannes 17, Vers 23? Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie zu vollendeter Einheit gelangen, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst, sagt Jesus zum Vater. Dass sie erkennen, dass du sie liebst, gleich wie du mich liebst. Das Bild von der Waage ist richtig. Setz mal deinen Namen ein. Du sitzt auf der einen Seite der Waage, auf der anderen Seite sitzt Jesus. Und da ist Gleichgewicht. Unvorstellbar, gell? Unvorstellbar. aber er liebt dich genauso sehr, wie er Jesus liebt. Steht im Wort Gottes und wir glauben das Wort Gottes, dass es Wahrheit ist. Das ist das Vaterherz unseres Gottes. So sehr liebt er dich und dich und dich und dich und auch mich. Und das können wir jetzt hören, können das verstehen mit dem Kopf. Es darf in unser Herz. Und dann wird die Liebe lebendig. Ich weiß nicht, wie ihr aufgewachsen seid, so glaubenstechnisch. Ich, habe ich ja vorher kurz erwähnt, ich wurde jahrzehntelang gelehrt, so immer in verschiedenen Nuancen. Immer mal wieder anderes. Immer mal wieder andere Bibelworte, die so ausgelegt wurden. Du bist ein armer, unwürdiger Sünder, unwert vor Gott zu kommen. Du entsprichst nicht dem, was Gott von dir haben will. Du musst mehr beten, mehr Bibel lesen. Und ja, dann kam noch, du musst zurückkehren zur ersten Liebe. Das ist der zweite Abschnitt heute Abend. Hat jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht so die Verbindung zueinander, aber ihr werdet schon sehen, dass das zusammengehört. So wurde ich gelehrt, jahrzehntelang. Muss man sich da wundern, wenn man da Minderwertigkeitskomplexe kriegt? Bist nix, taugst nix, kannst nix, unwert, immer nur auf den Boden kriechen. Klar ist Gott herrlich, ich darf mich auf die Knie werfen vor ihm, das ist überhaupt keine Frage. Aber die Frage ist, wie sieht es da innen drin aus? Wie komme ich zu ihm? Als böser, übler Sünder oder wie? Oder komme ich als sein Kind, als seine geliebte Tochter Renette? Oder als sein geliebter Sohn Markus? Gehen wir mal zu dem Thema die erste Liebe. In der Offenbarung 2 und 3, da gibt es ja die Sendschreiben an die Gemeinden in Kleinasien. Und in der Offenbarung 2, Vers 1, da geht es los, der Brief an die Gemeinde zu Ephesus. Ich lese ihn euch mal vor. Das sagt der, der hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich weiß deine Werke und deine Arbeit und deine Geduld und dass du die Bösen nicht tragen kannst und hast versucht, die, so da sagen, sie seien Apostel und sind's nicht, und hast sie als Lügner erfunden, und verträgst und hast Geduld und um meines Namens willen arbeitest du und bist nicht müde geworden. Aber ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässest. Gedenke, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wo aber nicht, werde ich dir bald kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wo du nicht Buße tust. Aber das hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, welche ich auch hasse. Bei dem Text fühlt man sich richtig klasse, hm? Mistkäfer-Feeling. Wie viele Predigten habt ihr darüber schon gehört? Viele, oder? Lasst uns hier auch mal tiefer graben und das Wort richtig verstehen. Ephesus war eine Muttergemeinde. Es war eine Gemeinde, viele Gemeinden sind von dieser Gemeinde in Ephesus aus entstanden. Es war eine Mustergemeinde, ein Prototyp. Paulus war 3 Jahre lang dort und es war auch dort, hat sich auch das ereignet, wodurch seine Schweißtücher Kranke geheilt wurden. In dieser Gemeinde in Ephesus oder in Ephesus selbst, da sind große Dinge passiert. Ephesus war eine große Gemeinde und auch eine Vorzeigegemeinde. Viele Vorzüge, die Jesus hier hervorhebt. Und ihr betont, sie hatten Hingabe, Bereitschaft zu dienen, Leidensbereitschaft. War ganz viel gut. Ich kenne deine Werke und deine Mühe, steht da. Du hast ausgeharrt und bist nicht müde geworden. Du hast auch Gemeindezucht geübt. Bisschen anders formuliert, aber im Endeffekt läuft es da draußen auf, hinaus. Und die Gemeinde hatte auch die Gabe der Geisterunterscheidung. Die Epheser sind durch viele Leiden gegangen und haben ausgeharrt. Im Vers 6, die Werke der Nikolaiden, die stehen für Götzendienst und falsche sexuelle Freiheiten. Und die Nikolaiten wollten das in die Gemeinde einführen und unterwandern, eben Falsches einschleusen. Also die Gemeinde in Ephesus, das war eine Gemeinde mit einem sehr, sehr hohen Niveau. Eine exzellente Gemeinde. Wenn man sich dieses Urteil von Jesus hier anguckt, würde Jesus heute noch eine Gemeinde finden, der dieses Urteil ausstellen würde? Und dann kommt der Vers 4. Ich habe eine Sache wider dich. Eine einzige Sache ist nicht okay. 8 positive Eigenschaften werden von dieser Gemeinde erzählt, aufgeführt. Und 8 positive Bewertungen zählen nicht so stark wie diese eine. Da gibt es so ein Bild, eine Wippe, kennt ihr alle, Holzblock in der Mitte und dann so ein Baumstamm drüber. Und jetzt stellt euch mal vor, auf der einen Seite sitzen 8 Kinder auf dieser Wippe. Natürlich, die Seite ist unten. Und dann kommt ein Kind und klettert auf die andere Seite hoch. Und jeder denkt, na, den lassen wir da oben verhungern. Ist aber nicht so. Das eine Kind klettert da hoch und die Wippe geht auf der Seite runter, wo das eine Kind ist. Ich habe eine Sache wider dich. 8 gute Eigenschaften und eine Sache dagegen. Und diese eine Sache, die ist so gravierend, dass sie die anderen 8 guten Eigenschaften einfach zunichte macht. Also wenn das so schwerwiegend ist, dann muss man da mal genau hingucken, was damit gemeint ist. Also die Epheser, die sind nicht mehr in der ersten Liebe. Welche Gedanken und Gefühle hast du, wenn man erste Liebe sagt? Vielleicht denkst du an dein erstes Verliebtsein mit einem Partner oder an dein erstes Verliebtsein mit Jesus. Wie war das damals? Da schaut man nicht nach Zeit oder Geld oder irgendwas. Da zählt einfach nur das Verliebtsein. Das ist das Wichtigste. Und es brennt im Herzen ständig. Ich habe ganz viele Predigten über dieses Thema gehört und dann auch wieder, wie kommen wir zurück zur ersten Liebe? Mehr beten, mehr Bibel lesen, vielleicht fasten, mehr Gott dienen, uns noch mehr ihm hingeben, noch heiliger leben. Ephesus hatte ein sehr hohes Maß an Dienst und an Hingabe. Die hatten eigentlich schon 95% erreicht. Macht noch 5% dazu, dann ist es gut. Nee, das ist nicht diese Botschaft, die hier steht. Hier steht, wenn diese eine Sache nicht funktioniert, dann zählen alle anderen guten Dinge nicht. Vers 5 steht, wenn diese Gemeinde nicht zur ersten Liebe zurückkehrt, dann wird der Leuchter umgestoßen. Also ich persönlich glaube, müssen wir mal die Hanna fragen, was da im hebräischen Urtext steht. Ich glaube, dass dieser Leuchter nicht umgestoßen wird, sondern von alleine umfällt. Sei mal dahingestellt. Aber was ist, wenn dieser Leuchter umgefallen ist? Dann hört die Gemeinde auf zu leben. Dann ist dunkel, Licht weg, Gemeinde tot. Und diese Konsequenz, die ist so heftig und so absolut vernichtend, dass wir jetzt mal genau hinschauen, was die erste Liebe ist. Wir sind alle Kinder Gottes. Wir sind wiedergeboren, neugeboren. Also nehmen wir das Bild eines Kindes. Ein neugeborenes Kind. Was ist die erste Liebe für ein neugeborenes Kind? Das ist die Liebe der Mutter und des Vaters. Das Neugeborene kann nicht selbst lieben. Es kann sich nur lieben lassen. Das Leben ist so ausgelegt, dass das Kind geliebt wird, dass es willkommen geheißen wird, dass es schon im Mutterleib willkommen geheißen wird und angenommen ist. Die Mutter sagt jetzt nicht, du, wenn das Kind geboren ist. Ich habe 9 Monate auf so vieles verzichtet. Ich habe 9 Monate lang dir meine ganze Aufmerksamkeit geschenkt, auf dich aufgepasst und dich geliebt. So, und jetzt bist du auf der Erde, jetzt musst du mich lieben, jetzt musst du mir alle Liebe und Entbehrungen zurückgeben, was ich für dich getan habe. Das geht nicht, das ist nicht so. Heute erfahren viele Kinder Ablehnung und Nichtannahme. Und das hat auch Folgen ein Leben lang bis ins hohe Alter. Das ist so. Aber die Schöpfungsordnung Gottes sagt, ein Kind wird geliebt. Es kann tun, was es will. Es kann schreien bei Tag oder Nacht. Es kann in die Windeln machen, kann mit dem Essen spielen oder einen Spinat wieder ausspucken. Es wird immer geliebt, egal was es tut. Und hier kommt eine Urbotschaft ins Herz des Kindes hinein. Du bist geliebt, du bist angenommen, du bist willkommen. Es geht nur um dich. Du sollst dich wohlfühlen und dich willkommen fühlen. Das ist die erste Liebe für ein Kind. Also es ist nicht, die erste Liebe ist nicht das, die Liebe, die ein Kind gibt, sondern die Liebe, die ein Kind empfängt. Es gibt ja sowas wie einen Liebestank im Menschen und dieser Tank muss gefüllt werden. Und das beginnt eben schon in der Schwangerschaft. Und schon dort erlebt das Kind, ob es erwünscht ist oder nicht erwünscht. Und auch die ersten Lebensjahre sind ja prägend für einen Menschen. Dort werden die Grundlagen gelegt. Also die erste Liebe ist die Liebe, die wir von Gott empfangen. Nicht die Liebe, mit der wir Gott lieben. Oder am Anfang geliebt haben. Das ist nicht die erste Liebe. Das steht auch in der Bibel. 1. Johannes 4, Vers 10. Alles nicht auf meiner Miste gewachsen, steht alles da drin. 1. Johannes 4, Vers 10 steht, darin steht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Und im Vers 19 steht dann, lasset uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Also in diesem Vers 10 ist die Liebe so definiert, dass nur das Liebe ist, was von Gott kommt. Vers 10. Darin steht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Also das ist jetzt negiert formuliert. Man könnte es auch anders formulieren, ebenso. Darin steht die Liebe, dass Gott uns geliebt hat. Das ist die biblische Definition von Liebe. Unsere Liebe, die wir zu Gott haben, und wir empfinden ja Liebe für Gott, oder auch Liebe für unseren Partner oder für unsere Kinder, oder zu anderen Menschen, verlorenen Menschen, wie auch immer, diese, unsere Liebe, das ist immer nur eine zweite oder dritte oder vierte Liebe. Unsere Liebe, die wir geben können, das ist immer nur eine Antwort auf die Liebe, auf die erste Liebe, die wir von Gott empfangen haben. Das heißt, wenn wir Gottes Liebe nicht empfangen haben oder vielleicht noch nicht empfangen können, dann können wir auch keine Liebe weitergeben. Ihm auch keine Antwort auf seine Liebe geben, weil da gar keine Liebe in uns drin ist. Also das heißt, wenn wir nicht mit seiner Liebe gefüllt sind, sind wir gar nicht in der Lage zu lieben. Die erste Liebe ist die Liebe, mit der Gott uns liebt, die er uns entgegenbringt. Welche Liebe war die Liebe, die Adam zuerst empfangen hat? Gott hat sich über ihn gebeugt, hat ihm seinen Atem eingehaucht und als Adam zum Leben erwachte, macht er die Augen auf und was sieht er? Er sieht in die liebenden Augen des Vaters. Das war die erste Liebe, die Adam empfangen hat. Was bedeutet es für uns, für unseren Alltag? Wir sagen immer, der Mond scheint. Ist aber falsch. Der Mond scheint nicht. Der Mond hat kein Licht. Er reflektiert nur das Licht der Sonne. Das kann ganz schön hell sein, das ist richtig. Aber es ist nicht sein eigenes Licht. Er gibt nur das Licht weiter, welches er mit seiner Breitseite aufnimmt, sich anscheinen lässt und dann weiterstrahlt. In der Vollmondnacht ist es ganz schön hell. Also der Mond kann aus sich heraus kein Licht produzieren. Wir können nicht sagen, Mond scheine heller, gib mehr Licht, du musst irgendwas tun, hat keine Chance, selbst Licht zu produzieren. Es ist dunkel auf dem Mond. Er kann sich nur mehr bescheinen lassen. Das macht er ja. Manchmal lässt er nur eine kleine Sichel von sich bescheinen, manchmal wird er voll beschienen. Also das ist wichtig für uns untereinander. Wir untereinander, wir sind nicht die Sonne. Wir sind Monde. Du bist ein Mond. Und du und du und du und du und du und du und ich auch. Wenn zwei Menschen heiraten, dann heiraten zwei Monde. Und wenn zwei Monde zusammenkommen, dann ist da trotzdem nicht mehr Licht da. Da wird es auch nicht heller als vorher. Aber wie ist es, wenn wir zum Beispiel die Ehe eingehen? Unsere Vorstellungen. Die Frau wünscht sich ihren Prinzen, der sie auf Händen trägt. Sie soll sein Mittelpunkt sein. Er ist für mich da. Ich bin nicht mehr alleine. Was macht die Frau damit, wenn sie so denkt oder fühlt, empfindet? Letztendlich macht sie aus ihrem Mann die Sonne. Und sie sucht die Liebesstrahlen seiner Sonne. Der Mann macht's genau gleich. Ich bin nie mehr alleine, wenn ich nach Hause komme von der Arbeit. Die Frau erwartet mich immer mit offenen Armen. Hat immer das beste Essen gekocht. Alles hergerichtet. Du bist willkommen, du bist zu Hause. Der Mann macht's genauso. Er denkt auch, er sei mit einer Sonne verheiratet. Wir heiraten aber nicht eine Sonne. Wir heiraten einen Mond. Das ist wichtig, dass wir das erkennen. Wir sind lauter Monde. Das ist nicht nur für unsere Ehen wichtig. Das wäre jetzt wieder was ganz anderes Seminar, ganz eigenes Seminar. Aber auch wir Christen sind nicht die Sonne. Jesus, Gott, das ist die Sonne. Die Sonne, die vollkommene Liebe ausstrahlt. Wir haben schon was zu geben, wir Christen, ja. Aber nur das, was wir vorher empfangen haben. Du kannst nicht sagen, jetzt muss ich leuchten. Das geht nicht. Was willst du machen? Woher willst du Licht produzieren? Woher willst du Liebe produzieren? Helga und ich waren auch an dem Punkt nach 25 Ehejahren, wo unsere Liebe füreinander erkaltet war. Ich hätte mich anstrengen können, wie ich gewollt hätte. Ich hätte nichts mehr an Liebe produzieren können. Aber dann haben wir beide das Vaterherz Gottes erfahren und erleben dürfen. Ich habe 15 Jahre gebetet, Herr, verändere meine Frau. Das hat er nicht gemacht. Was er gemacht hat, war, er hat mein Herz verändert. Er hat mein Herz gefüllt mit seiner Liebe. Und auf einmal, ich habe dann gebetet und habe gesagt, Ich habe noch andere Ehepaare gesehen, die nach ähnlicher langer Zeit, wo die Ehen am Ende waren. Und ich habe gebeten und habe gesagt, Herr, das will ich so nicht akzeptieren. Dass das immer den gleichen Weg geht, dass die Liebe erkaltet. Ich will die Liebe, die ich hatte für Helga, am allerersten Tag, als wir uns entschieden haben, miteinander zu gehen, waren wir beide gerade 20, weiß ich noch genau wie heute, da waren wir in der Jugendgruppe, hatten so eine Busfahrt irgendwo hin und wir saßen nebeneinander, wir mussten gar nichts reden, die Liebe ist einfach so geflossen. Von Herz zu Herz. Kann ich mich noch ganz genau dran entsinnen. Ich habe gesagt, Vater, diese Liebe will ich zurück. Und das hat er mir geschenkt. Und das hat er auch Helga geschenkt. Also er schenkt Liebe. Ich hätte nichts machen können, um Liebe zu produzieren. Wäre nicht gegangen in mir. Aber als Gott seine Liebe in mein Herz ausgegossen hat. Ich war schon vorher bekehrt. Sagte ich ja vorher, ich war schon als Kind so bei christliches Elternhaus und so. Ich wusste das alles, aber seine Liebe, die habe ich nicht erfahren. Das wusste ich nicht. Ich habe nur gehört, dass ich ein armer, übler Sünder bin, unwürdig vor Gott zu kommen, ungenügend in seinen Augen. Aber als seine Liebe mein Herz erreicht hat, da habe ich Liebe empfangen. Und da ist mein Herz voller Liebe geworden. Das hat mein Verhältnis zu meiner Frau verändert. Total. Das hat mein Verhältnis zu meinen Kindern verändert. Wir haben 4 Kinder. Und ich habe mich 10 Jahre lang gefragt, warum habe ich Kinder in diese Welt gesetzt? Die machen nur Arbeit, die machen nur Stress, die machen nur Streit, verursachen Kosten und was weiß ich was. Ich wusste es 10 Jahre nicht. Ganz ehrlich, das ist nicht nur so dahergesagt. Ich war verzweifelt, ich wusste das nicht. Und auf einmal habe ich gesehen, was für tolle Menschen Gott mir da gegeben hat. Und ich bin heute stolz auf meine 4 Kids. Und ich bin stolz, dass ich ihr Vater sein darf. Das kam alles, als Gott seine Liebe mir gezeigt hat und mein Herz gefüllt hat. Vorher war das nicht da. Ich konnte es nicht selber produzieren. Also das Einzige, um was es geht, ist die erste Liebe, die wir von Gott, dem Vater, empfangen. Das ist das einzige Licht, das in uns oder aus uns leuchten kann. Wenn wir spüren, dass es in uns kalt ist, oder wenn wir spüren, dass wir nicht so in der inneren Sättigung leben, wenn wir spüren, dass wir vielleicht ganz viele Anforderungen an andere Menschen haben, oder dass unser Erwartungspegel an andere wahnsinnig hoch ist. Oder wenn du auch spürst, dass du Gott nicht richtig lieben kannst, dann ist es immer ein Zeichen dafür, dass Gottes Liebe, Gottes erste Liebe noch nicht so richtig Fuß in uns fassen konnte oder durfte. Oder dass die Lehre falsch war, die wir bisher gehört haben. Zu den Ephesern sagt Gott da im Vers 5 in der Offenbarung, gedenke, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Das heißt, die Epheser, die waren schon mal dort, in der ersten Liebe zu leben. Das haben die schon mal gekonnt. Aber mittlerweile waren sie nicht mehr in einer Identität des Seins in der Beziehung mit Gott, sondern sie waren eher in einer Identität des Tuns, des Arbeitens für Gott. Sie waren gewohnt, ihm zu dienen, ihm zu gefallen, sich einzusetzen für ihn. So ist doch auch bei uns. Mal ganz ehrlich. Als wir uns bekehrt haben, da haben wir die Liebe des Vaters gespürt. Da hat uns was gezogen. Sonst wären wir nicht dahin gekommen. Da war was. Das hat uns begeistert. Aber mittlerweile sind wir ja gelehrt worden, dass wir uns für ihn und für die Gemeinde einsetzen müssen. Wir setzen uns ein und möchten viel für Gott tun. Das ist ja auch gut so. Das ist gut so. Aber wenn wir da aus uns heraus wirken, ohne dass wir innerlich gesättigt sind, dann gehen wir daran zugrunde. Dann geht unser Licht aus unser Leuchter. Schaffen wir nicht. Da gehen wir kaputt dran. Burnout oder was auch immer. Deshalb sagt Gott, komm, kehr doch um. Tu die ersten Werke. Was sind die ersten Werke eines neugeborenen Kindes? Sich lieben lassen und sich versorgen lassen an der Brust und am Herzen der Mutter und des Vaters. Das sind die ersten Werke, die ein Kind tut. Das ist der Anfang. Also heißt dieser Vers 5, kehre doch zurück zu meinem Herzen. Kehre doch zurück zum Kindsein, zum Empfangen meiner Liebe. Das ist die Aufforderung, wenn da steht, zur ersten Liebe zurückzukehren. Nicht mehr anstrengen, mehr tun, mehr machen, mehr Bibel lesen, mehr beten, fasten, was weiß ich. Lass doch mal das Geben und das Tun an die zweite Stelle rücken. Das Problem ist nicht, dass wir zu wenig tun. Das Problem ist, wir tun zu viel. Wir strengen uns zu viel an und verdrängen dadurch den Vater, weil er gerne tun will, weil er uns gerne helfen will. Gott fordert uns auf, komm doch zu mir zurück, nicht zum Tun. Lass dich doch von mir füllen. Lass dein Herz doch von mir gesättigt werden. Komm doch ganz nahe an mein Herz. Ich will dich meinen Herzschlag hören lassen. Das geht nur, wenn man sein Ohr an der Brust des Vaters oder der Mutter liegen hat. Dann hört man einen Herzschlag, sonst nicht. Also Gott sagt, komm doch zurück in eine Herzensbeziehung mit mir. Nicht in eine Arbeitsbeziehung. Zurück zum Empfangen. Zurück, dass wir unser Herz füllen lassen bei ihm. Das ist Gottes Plan. Das ist sein Wunsch mit uns Menschen. Dass wir nur nahe an seinem Herzen gefüllt werden. Gott möchte uns einfach so an seinem Herzen haben. Er sehnt sich nach der Beziehung zu uns, nach der Gemeinschaft mit uns. Er sehnt sich nach unserem Herzen, nicht nach unserem Dienst. Die Epheser, die haben ja gedient. Richtig und gut, ehrlich, auch geistlich, die haben gedient. Gott geht's um dich, nicht um deine Arbeit. Die Arbeit folgt dann daraus, aus dem, dass du gefüllt bist in seinem Herzen. So wie ich vorher erklärt hatte, hatte Gott dich ja ganz, ganz tief in seinem Herzen, ganz nahe an seinem Herzen, Ewigkeiten. Und deshalb, wenn du jetzt weg bist aus seinem Herzen, dann ist da ein Loch in seinem Herzen, eine Wunde. Das tut weh. Das tut ihm weh, wenn du nicht an seinem Herzen bist. Deshalb sehnt er sich danach, dass wir ganz nahe bei ihm sind. Und das gilt für jeden Menschen. Das gilt auch für jeden ungläubigen Menschen. Deshalb ist Gott so sehr bemüht, auch Menschen zu sich zu ziehen. Auch die, die ihn jetzt noch nicht erkannt haben, die sich noch nicht entschieden haben, auch die liebt er. Auch die will er gerne wieder an seinem Herzen haben. Und wenn unser Herz dann gefüllt ist, dann kommt automatisch unser Dienst aus unserem Gefülltsein heraus. Und jetzt schließt sich der Kreis wieder. Wenn Gott uns, deshalb sehnt sich Gott danach, uns zuerst zu füllen. Und dann gehen wir freiwillig und voller Liebe und voller Kraft, in seiner Liebe nach draußen. Ganz automatisch. Liebe braucht ein Gegenüber. Wenn du voller Liebe bist und da ist niemand da, dem du deine Liebe geben kannst, das zerreißt dich. Wir haben das erlebt, gerade so kurz, nachdem wir, Helga und ich, dann das so für uns erlebt haben. Da hatten wir dann auf einmal die Möglichkeit, nach Rumänien zu gehen, also mit einer Gruppe. Und das hat sich so entwickelt, es wurde eine Arbeit, es wurde ein Verein. Und zwar, das waren zuerst mal so Straßenkinder und dann Zigeuner. Und wer schon mal in Rumänien war, das war im Nordwesten von Rumänien, die ärmste und dreckigste Ecke. Wir sind da hingekommen, da waren Kinder, dreckig, gestunken, verschmutzt, verlaust zum Teil. Aber unser Herz war so voll, wir konnten nicht anders. Wir mussten die einfach, wir haben die einfach in die Arme genommen, gedrückt. Und das war, Sprache konnten wir damals noch nicht. Das war das Einzige, was wir ihnen geben konnten. Ja, 3 Jahre vorher hätte ich das nicht gemacht. Warum soll ich die kleinen, stinkigen, lausigen Monster da in den Arm nehmen? Das hätte ich nie gemacht. Ich bin jetzt nicht so ein Etepetete-Typ, aber das wäre mir zu eklig gewesen. Aber da, das war einfach ausgestiegen. Die Kinder sind gekommen. Du hast sie einfach in den Arm genommen. Wir waren bei denen zu Hause. Da war ein Mix. Du wusstest nicht, wo du gehst, da in diesen Häusern. Das war Dreck, Schmutz. Du wusstest nicht, wo du da läufst. Ob auch da mal noch irgendwas anderes da rumliegt, wo du reintrittst, was stinkig ist oder so. Ja, also, da sind Mäuse und Ratten in der Wohnung rumgesprungen. Wir wurden da eingeladen zum Essen. Das ging vorher gar nicht. Das wäre nicht gegangen. Aber mit einem Herz voller Liebe, da war das einfach schön. Diesen Leuten die Liebe weiterzugeben, die Wertschätzung weiterzugeben, da auf einmal hat es funktioniert. Also hier in der Offenbarung sagt Gott zu dir, komm zurück zur ersten Liebe, komm zurück dahin, wo du mir deine Not einfach hinlegst und wieder beruhigt schlafen kannst. Komm zurück zu mir, wo ich deine Lebensprobleme lösen darf. Komm zurück zu mir, wo ich deine geheimsten Sehnsüchte erfüllen darf. Komm zurück zu mir, dann kann ich dir Liebe schenken für deinen Partner, für deine Kinder, für deinen blöden Nachbarn oder vielleicht auch für den blöden Bruder in der Gemeinde oder was auch immer. Und jetzt mal ganz ehrlich, Leute, zu was ruft uns Gott da? Er ruft uns zu etwas Wunderschönem, zu etwas Herrlichem, ruft er uns da hinein. Er bietet uns seine offenen Arme an. Die Arme Jesu am Kreuz sind die offenen Arme Gottes. Er streckt sie uns entgegen. Mal ganz ehrlich, ich bin auch ein gestandener Schwabe. Häusle, Holz machen im Wald und lauter so Zeug, kenne ich alles. Der Alltag ist oft sehr hart. Und immer wieder will auch mir diese Wahrheit verloren gehen. Das ist angefochten, weil es das Beste ist, was es gibt. Deshalb ist es angefochten. Und immer wieder komme ich dahin, dass ich mich wie ein Waisenkind fühle. Ich muss alles selber machen und für alles selber sorgen und bin für alles selber verantwortlich. Ich drehe mich dann im Hamsterrad und komme nicht weiter. Das passiert mir immer mal wieder. Und dann bin ich ausgelaugt und weiß nicht, wie es weitergehen soll. Aber dann aus Gottes Herz zu hören, du bist mein geliebter Sohn, ich habe Wohlgefallen an dir. Ich muss jetzt mal dazu sagen, Sohn ist nicht eine Geschlechtsbezeichnung, sondern Sohn ist die Bezeichnung in der Bibel für den Erben. Also das sind die Frauen ganz genauso mit gemeint, wenn da steht, du bist mein geliebter Sohn. Und dass das für mich und für dich, für jeden von uns gilt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, das kann man auch in der Bibel herleiten. Ganz eindeutig. Das hat Gott zu Jesus gesagt. Und manche meinen auch, das gilt nur für Jesus. Aber es gilt für dich. für jeden von uns. Du bist mein geliebtes Kind. Ich habe Wohlgefallen an dir. Dann wieder zu kommen aus dem harten Alltag, aus dem Ausgelaugtsein und das von Gott zu hören. Du darfst dich an meiner Liebe erfreuen. Du darfst dich in meiner Liebe baden, in meiner Liebe sonnen. Du bist jetzt ganz leer. Du darfst wieder auftanken. Ich gebe dir all meine Liebe umsonst, ohne dass du etwas tun musst. Ein Säugling muss nichts tun. Er darf einfach nur da liegen und sich beschenken lassen. Und Gott gibt ihm seine Liebe ohne Bedingung. Das ist der Rhythmus, für den Gott uns geplant hat. Im Rhythmus des Vaters leben ist das zentrale Thema, sage ich jetzt mal, für dieses Wochenende. Gott hat uns Arbeit verordnet, ja. Ich habe mich oft gefragt, warum? Bin ich da einer, der so wahnsinnig gern arbeitet? Ich musste das dann auch tun irgendwie, die letzten Jahrzehnte, aber es war mir nicht so sehr angeboren. Ich habe mir dann irgendwann mal überlegt, warum hat Gott uns die Arbeit verordnet? Ich habe auch schon Predigten gehört, dass Arbeit was Heiliges ist, was Gutes, was uns von Gott gegeben wurde. Und deshalb müssen wir arbeiten und arbeiten und arbeiten. So Predigten habe ich auch schon gehört. Gott hat uns die Arbeit gegeben, das ist okay, sonst wäre es uns langweilig. Zu dem Schluss, ja, sonst wäre es uns hundelangweilig. Aber die Balance zwischen Arbeit und Entspannung und Ruhen an seinem Herzen, das ist sein Rhythmus. Das ist sein Rhythmus. Noch gar nicht so lange, obwohl ich habe mich mit 12 ganz bewusst für den Glauben entschieden. Es sind jetzt 44 Jahre, dass ich mit dem Glauben unterwegs bin. Noch gar nicht so lange habe ich das mal gehört. Adam wurde am 6. Tag erschaffen. Und am 7. Tag war Ruhetag. Was heißt das? Der erste Tag im Leben von Adam war ein Ruhetag. Und was hat er da gemacht? Da war er ja ganz neu auf dieser Welt. Ja? Da ist er mit Gott zusammengesessen und die beiden haben gequatscht miteinander. Haben sich kennengelernt gegenseitig. Steht jetzt nicht in der Bibel drin, aber das war mit Sicherheit so. Gott kam jeden Abend zu Adam und dann haben sie miteinander geredet. Was hast du gemacht an dem Tag? Welchen Tieren hast du welchen Namen gegeben? Oder welcher Pflanze und so? Ja? Also am Ruhetag hat Adam nichts gearbeitet. Also haben die beiden Zeit miteinander verbracht. Er war am Herzen Gottes. Also, Gott hat uns in diese Welt gestellt mit allen Herausforderungen, mit allen Aufgaben. Aber er bietet uns die Fülle und die Füllung in seiner Liebe an. Als ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, beziehungsweise sogar als wichtigstes Thema. Die Wippe mit den 8 Kindern und dem einen Kind. Ja? Das ist das wichtigste Thema. Jahrzehntelang habe ich das nicht kapiert. Aber so dürfen wir im Rhythmus Gottes leben. Er will nicht, dass wir uns auspowern, dass wir uns auslaugen. Er will, dass wir gefüllt sind und in der Fülle leben. Das lesen wir ja an anderer Stelle in der Bibel, dass wir in seiner Fülle leben. Also, wir müssen unser Leben leben im Alltag und dann in seiner Liebe baden. Dann müssen wir wieder weiterleben und dann uns wieder in seine Liebe hineinlassen. Und dann wieder weiterleben und dann wieder uns füllen lassen und seine Liebe weitergeben, wie auch immer. Es gibt das schöne Bild, und das finde ich auch genial, von der Schale und vom Kanal. Wir haben also ganz oft gehört, ja, sei ein Kanal Gottes. Lass die Liebe Gottes durch dich hindurchfließen. Wäre soweit ja okay, aber was ist denn, wenn die Liebe durchgeflossen ist? Ist der Kanal leer? Nicht gut. Schale, das ist das geniale Bild. Die Schale, da füllt Gott seine Liebe rein. Und wenn die Schale voll ist, dann läuft es automatisch über, ohne dass man sich anstrengen muss. Das geht automatisch. Da läuft die Liebe raus. Und wenn dann mal nichts mehr überläuft, dann ist die Schale immer noch voll. Es läuft jetzt gerade nichts raus an Liebe. aber die Schale ist immer noch voll. So ist eigentlich das gedacht von Gott, dass wir als Schale leben, immer gefüllt mit seiner Liebe. Und als geht's mal von mir aus, ich glaube, wenn ich das immer, ich weiß ja, wo ich die Liebe kriege. Und manchmal ist der Alltag und die Hektik doch so, dass ich das nicht in Anspruch nehme. Und dann merke ich, mir fehlt was. Und wenn du das mal gehabt hast, und dann hast du es auf einmal nicht mehr, das ist richtig blöd. Das ist richtig blöd. Und ich frage mich manchmal, wie doof bin ich eigentlich? Ich weiß, wo ich es kriege. Und lass mich von anderen Dingen so oft treiben, wo ich gar nichts kriege. Also lass dich füllen und lebe geliebt in der Liebe des Vaters. Lass dich von seinem Rhythmus durch dieses Leben tragen. Bin jetzt eigentlich am Schluss. Ich möchte euch aber noch kurz was vorlesen. Und zwar, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die Organisation Wächterruf in Deutschland. So eine Organisation, die bundesweites Gebet organisiert. Und die neue Leiterin, die Rosemarie Stresemann, die hatte ein prophetisches Gespräch mit Gott. Und sie hat Gott gefragt, also die Ausgangslage für das Gespräch war, dass sie prüfen wollte, in welcher Form Gott uns zur Umkehr aufruft. Und dann hat sie ihn gefragt, welchen Weg der Umkehr willst du uns jetzt zeigen? Und dann hat Gott ihr geantwortet, und das habe ich erst vor ein paar Wochen bekommen, dieses prophetische Gespräch. Es hat mich noch mehr bestärkt in dem, was da in der Bibel steht. Und dann fragt sie, welchen Weg der Umkehr willst du jetzt zeigen? Und dann sagt Gott zu ihr, ich weise euch einen Weg hin zu mir, zu meinem Herzen. Also das war 2015. Ich weise euch einen Weg hin zu mir, zu meinem Herzen. Sucht mich, sucht mein Herz zu erkennen. Sucht nicht zuerst eure Sünde zu erkennen. Ihr könnt eure Sünde nicht sehen, wie ich sie sehe, ohne dass ihr mein Herz berührt. Aus meinem Herzen fließt ein Strom der Umkehr. Er kehrt alle Lebensverhältnisse um. Er kehrt auch eure Herzen um. Wenn ihr wirklich mit mir und meinem Herzen in Berührung kommt, dann kommt ihr mit diesem alles umkehrenden Lebens- und Liebesstrom in Kontakt. Der kehrt eure Herzen um und bewirkt in euch diese Umkehr, die ihr begehrt und die ich begehre. Also das ist genau das, was hier in der Bibel steht. Und wie hat man uns Gott erklärt? Ich spreche jetzt von mir, wie hat man mir Gott erklärt? Oft als bösen, strafenden Gott. Oft als vernichtenden Gott. Aber da sagt Gott, das Wichtigste, was mir ist, das ist, dass ihr an meinem Herzen seid. Dass ihr mir ganz nahe seid. Und dann fragt die Rosemarie Stresemann weiter, was ist dein Weg? Wie willst du uns jetzt an dein Herz ziehen? Was ist dein Teil? Was ist unser Teil? Und dann sagt Gott zu ihr, ich werde euch Schritt für Schritt Offenbarung darüber schenken, und zwar in dem Maße, wie ihr begehrt, mein Herz zu berühren und nicht nur meine Hand. Denn da ist jetzt der Unterschied. Wenn ihr zu schnell meine Hand berühren wollt, damit ich sie zur Änderung von Umständen und Nöten erhebe, dann kommt ihr gar nicht durch bis zu meinem Herzen. Dann seid ihr noch ganz bei euch und in euren eigenen kleinen Herzen befangen und eurer eigenen kleinen Sicht. Aber wenn ihr zuerst mich sucht, anbetet, lobt und mein Herz erforscht, zusammen mit dem Heiligen Geist, denn der Heilige Geist erforscht die Tiefen der Gottheit, dann berührt ihr diesen Lebensstrom, der alles umkehrt. Und was kehrt er zuerst dabei um? Es ist euer eigenes Herz, eure Sichtweise, eure Ängste, euren Kleinglauben, und er bringt dann alles in Übereinstimmung. Dann schlägt euer Herz mit meinem zusammen. Und dann beginnt das Beten mit mir und in mir. Darum geht es jetzt, mich zu suchen um meiner selbst willen und der Gemeinschaft mit mir. Also Gott redet heute immer noch genau auf die gleichen Art und Weise. Hat sich nicht verändert von den Ephesern damals zu uns heute. Und das ist so genial. Das ist so genial. Dass dieser Gott, der alles in der Hand hat, uns so eine unendliche, bedingungslose Liebe anbietet. Egal, was für ein Mist ich in meinem Leben gebaut habe. Das wusste er schon, habe ich gesagt. Er bietet dir seine Liebe an. Sein Herz. Und das Wichtigste ist eben, dass du in seinem Herzen liegst. Mit ihm kuschelst. Auf seinem Schoß sitzt. Jesus ist auch auf dem Schoß des Vaters gesessen. Steht in der Bibel. Also wenn wir auf dem Schoß unseres Vaters sitzen, lehnen wir unseren Kopf an sein Herz und dann kriegen wir seinen Herzschlag mit. Lass dich füllen. Lass dich lieben. Dann kommt die Liebe, fließt aus dir raus, ohne dass du irgendwas dazu tun musst, ohne dass du dich anstrengen musst. Wir möchten heute Abend noch bei ruhiger Instrumentalmusik einfach noch euch anbieten, dass ihr einen Schritt macht an dieses Herz des Vaters. Wir haben dazu hier ein Herz ausgelegt, einfach um symbolisch das zu machen, wer Lust hat. Wer keine Lust hat, braucht nicht. Ist alles freiwillig an diesem Wochenende. Aber wer das gerne möchte und für sich selber sagt, jawohl, ich möchte diesen Schritt tun, näher in das Herz des Vaters zu treten, der darf hier kommen und ganz bewusst einen Schritt in dieses Herz hinein machen. Und die Mitspieler werden auch irgendwo außen rum stehen. Und wenn du das möchtest, dann segnen sie dich auch in diese Liebe hinein. Wenn du das möchtest, dann dreh dich zu einem der Mitspieler hin und sag, segne mich, dann tut er das. Wenn du es nicht möchtest, dann bleibst du einfach stehen oder sitzen, was immer du möchtest. Man wird gesegnet. Wenn du in das Herz des Vaters kommst, dann wirst du immer gesegnet.